Hier im Freien Senderkombinat geht es jetzt weiter mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Wir haben einen Gast, der noch am Rumtelefonieren ist. Unser Studiogast Jan Holtmann ist immer noch am Telefonieren und das bedeutet, wir ziehen ein für den späteren Verlauf der Sendung geplanten Beitrag vor. Radio Korax hat sich mit den Kürzungen der Kulturstaatsministerin Claudia Roth nicht unmittelbar, sondern indirekt auseinandergesetzt. An der freien Kunst zu sparen kostet zu viel. Zitat: drastische Kürzungen bei den Bundeskulturfonds geplant. Ja, hast du ein bisschen zugehört, Jan?
Ja, das Thema ist mir durchaus bekannt.
Das
Thema begleitet ja künstlerische Produktion, sobald man mit professioneller künstlerischer Produktion anfängt. Aber es wird immer schwieriger.
Und das stellt in den Schwierigkeiten jetzt schon einen qualitativen Sprung statt.
Der Sprung ist der, dass mehr Geld verteilt wird, aber bei den freien künstlerischen Produzenten weniger ankommt. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ein ganz anderer Kunstbegriff, der aber auch Folgen hat für Städte. Ich würde sagen, so die Städte, die keine eigene künstlerische Produktion haben, in denen keine Künstler wohnen, keine Schauspieler wohnen, sind auch langweiligere Städte. Die sind eben nur Abspielstellen. Das ist so, das ist der Unterschied zwischen Städten, die ein Kino haben, und Hollywood.
Möchtest du in Hollywood leben?
Ehrlich gesagt, ist das jetzt eine plakative Phrase gewesen? Ich war da noch nicht, aber es ist was Unterschied, wenn man andere Künstler beim Bäcker trifft und am Strand, ist das was anderes, als wenn man sie nicht trifft.
Aha. Die Idee wäre doch, das wird ja in Berlin gerade entschieden, die Idee wäre doch, die Garnisonskirche in Potsdam und das Berliner Schloss dem Abriss freizugeben, um dort ähnlich wie beim Mauerfall dann die Einzelteile, die einzelnen Backsteine und so, international meistbietend zu verkaufen. Dann wäre sozusagen ein Moment freier Kunst, ein Moment freier Marktwirtschaft und weltweiter.
Naja, wenn das Geld dann, das frei gewordene Geld, aber auch wieder nur bei denen landet, die schon was besitzen, beim preußischen Kulturbesitz, ist auch keinem damit geholfen.
Genau, die werden ja enteignet damit.
Na, die haben ja, das ist ja ein riesiges Unternehmen mit ganz vielen Abzweigungen und Spielstätten. Die Frage ist ja eben, sind die eigentlich Kulturproduzenten? Wenn sie Kulturproduzenten wären, worin besteht das? Und von Kulturproduktion wird ja auch immer erwartet, dass sie was generieren. Was generieren die eigentlich? Und es sieht aber so aus, dass die einfach ganz viel Geld brauchen, so, und eigentlich nur eine Abspielstelle sind.
Okay, also nicht abreißen.
Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass man auf die, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man auf den preußischen Kulturbesitz verzichten sollte. So, aber es ist ja generell eine Frage, also die taucht in Hamburg immer wieder auf. Man muss da gar nicht nach Berlin gehen. Will eine Stadt Künstler haben oder will eine Stadt Kunst zeigen, die aber gar nicht irgendwie in der Stadt produziert wurde? So.
Ja. Beispiele für das Letztere, Kunst zeigen, die gar nicht in der Stadt produziert wurde?
Ja, das sind Abspielstellen, das sind Kunsthallen, So im Endeffekt, selbst wenn Caspar David Friedrich mal in Hamburg gemalt hat, meine ich das nicht so, oder in Dresden gemalt hat, dann ist das immer noch was, was man dann einpackt und rumschickt. So, sondern ich meine das, was leisten, also die Fragestellung ist eben einerseits, will man Künstler haben, die andere wäre, was leisten die eigentlich? Oder ist das was, was man irgendwie so abwickelt, auf einer kleinen Flamme hält? Oder sagt man, nee, die sind wichtig, die brauchen wir. Ich meine, hier, wir sitzen ja hier im Gängeviertel, und als das Gängeviertel vor, weiß ich jetzt gar nicht, 15 Jahren hochkochte, genau, das war so 2000.
Hochkochte.
Also besetzt wurde und es unklar war, wie es weitergeht, hat der Bürgermeister von Leipzig gesagt, bei uns ist Leerstand, kommt hierher, ich gebe euch Häuser. Ja. Der hat den Wert von künstlerischer Praxis in der Stadt verstanden, dass das was Gutes für die Stadt ist.
Ja. Leistet. Ist dir bewusst, dass du damit einen sehr zentralen Begriff, der dir gleichzeitig sehr um die Ohren fliegen kann, benutzt?
Nee, den benutze ich deswegen, weil es eine Unterscheidung ist zwischen Kunst um ihrer selbst willen, um Kunst, oder Kunst, die was macht, was bewirkt, und dann kann man das auch hochrechnen und sagen, leistet.
Aha. Also du implizierst die Rechnung schon. Ich hätte ja sowas wie Schaffen gesagt.
Schaffen, der Künstler, der schafft, der schöpft, der ist ganz oft darauf hinaus, auf eine Kunst eigentlich, die da ist, ohne Öffentlichkeit, ohne Publikum, um eine Kunst, eine autonome Kunst um ihrer selbst willen.
Für sich selbst sozusagen.
So, und deswegen würde ich jetzt da, wenn wir jetzt uns Worte genauer angucken, würde ich mal sagen, so Schöpfung ist irgendwie auch immer schwierig.
Aha. Damit sind wir so bei deiner künstlerischen Tätigkeit angelangt. Wir werden aber noch nicht sehr konkret, was die Zeithistorie betrifft, sondern wir hatten vor über 10 Jahren mal so ein Gespräch. Da hast du mir erläutert, wie nennst du deine Kunst? Oder zu welchem
Genre? Also der Projektname war zu Beginn Galerie ohne Raum, ist dann verenglischt worden, heißt jetzt No Room Gallery. In die Kurzbeschreibung heißt die No Room Galerie produziert Präsentations- und Vermittlungsformen jenseits des White Cubes. Damit sind mindestens zwei Sachen verbunden. Das eine ist, dass die No Room Galerie eine künstlerische Tätigkeit ist und kein Handelsort, kein Ort, wo jetzt Kunst verkauft wird, sondern es ist eine künstlerische Tätigkeit, die darin besteht, Vermittlungs- und Präsentationsformen zu schaffen. Und das geht davon aus, dass ein Kunstwerk und die Art und Weise seiner Präsentation zusammengehören. Dass das gar nicht voneinander zu trennen ist, sondern dass man als Künstler immer auch an der Vermittlung, an einer Präsentation mitarbeiten, mitdenken sollte.
Also ein gesellschaftlicher Begriff.
Und dann ist damit auch verbunden, dass man eben eigentlich überlegt, wie man die Öffentlichkeit mit einbezieht. Der klassische Ort ist eben der White Cube.
Damit meinst du die Kunsthalle?
Damit sind eigentlich fast alle Ausstellungsorte gemeint, wenn sie in der Tradition einer autonomen Kunst stehen. Und die autonome Kunst soll eben so autonom sein, dass sie es, egal wo man sie zeigt, überall funktioniert, gezeigt werden kann. Und dafür hat man dann eben eine Form geschaffen, den White Cube. ein sehr prominenter Vertreter der autonomen Kunst ist unter anderem Baselitz, der immerhin mal sich über den idealen Ausstellungsort geäußert hat in einem Aufsatz, der heißt Vier Wände und ein Oberlicht. Und allein der Titel spricht Bände. Der ideale Ausstellungsort hat vier Wände und ein Oberlicht, also Wände, um die Kunst ranzuhängen. Aber von einer Tür ist nicht die Rede.
Ja, wollte ich gerade fragen. Hat er auch eine Tür?
Ja, eben nicht. Also an Öffentlichkeit denkt dieser Begriff erstmal nicht mit.
Oh, was macht man nur mit den Feuerwehrauflagen in dem Zusammenhang?
Müsste man jetzt einen Feuerwehrmann fragen, aber wenn es nur ein Oberlicht gibt und nur Betonwände, dann ist gar nicht so, also dann ist das Feuer ja schon erstmal ganz gut eingekesselt, falls ein autonomes Bild mal anfangen sollte zu brennen.
Als wir damals, ich weiß nicht, ob du dich an dieses Gespräch erinnerst, gesprochen haben, da hast du mir auch so verschiedene Genres erläutert. Was weiß ich, bildende Kunst und wie war der Gegenbegriff?
Also ich unterscheide immer gerne zwischen Objektkunst und Handlungskunst.
Das hatten wir, glaube ich, da nicht, aber mach mal.
Der entscheidende Unterschied zwischen Objektkunst und Handlungskunst ist eben, dass eine Objektkunst, das müssen nicht nur Kunstobjekte sein, sondern es sind eben auch Malerei, auch Zeichnung, aber unter Umständen sogar auch Performance, dass die sich alle auf eine bestimmte Form von Autonomie berufen, die gleichzeitig aber auch impliziert, dass Kunst nichts machen muss. Dass es nur darum geht, die ästhetischen Eigenschaften der Werke zum Wirken zu bringen, aber nicht darum, darüber hinaus irgendwas zu bewirken. Ist insofern ganz interessant jetzt fürs Gängeviertel, die sich ja hier durchaus als politisch verstehen, Kunst wichtig finden, aber vor allen Dingen auf, wenn sie Kunst zeigen, vor allen Dingen auf Objektkunst zurückgreifen, die in Anführungszeichen, in Klammern, die Kunst, die eigentlich nicht wirken will, außer ästhetisch wirken.
Okay, das wäre wahrscheinlich dann mal eine interessante Diskussion hier im Viertel. Einerseits hast du mit No Room, also kein Raum, kein Ort. Ich glaube, das mit keinem Ort stimmt schon mal nicht, in dem, wie ich das jetzt gerade formuliert habe. Hast du so umrissen, was du machst? Ich habe jetzt im Laufe der Jahre so verschiedene Aktionen mitgekriegt. Hotel Hafen Hamburg zum Beispiel. Teilweise haben wir die ja auch mit dem Radio begleitet. Deine Aktivitäten der No Room Gallery. Irgendwie gibt es da auch immer einen Weihnachtsempfang, ne?
Es gibt eine Weihnachtsfeier der Hamburger Kunstinstitutionen, die bis vor Corona stattgefunden hat, seitdem noch nicht wieder, vielleicht dieses Jahr stattfindet. Ich suche aber noch einen Ort, der die Eigenschaft haben müsste, dass man da kegeln kann.
Kegeln?
Die Weihnachtsfeier bestand jetzt immer darin, dass auf den Fluren in der Viktoria-Kaserne im Fuchs gekegelt wurde. Aha. Und die unterschiedlichen Kunstinstitutionen haben eine Mannschaft gestellt und haben eine Nacht lang gegeneinander gekegelt.
Eine Nacht. Gab noch andere, an die ich mich jetzt vor der Sendung erinnert habe, die habe ich jetzt gar nicht mehr.
Ich kann mich an eine Radiosendung erinnern, die hieß Bilderbacken. Die haben wir noch im alten FSK-Sender gemacht.
Genau, das hat jede Menge Müll hinterlassen.
Und da ist immerhin das Besondere passiert. Das war so eine Abendsendung, die darin bestand, dass Künstler angerufen haben und Rezepte für Kunstwerke durchgegeben haben, die man dann auch realisieren könnte. Und vor Ort ist das mit einem Team aus einem Künstler, einem Koch und zwei Architekten ausprobiert worden und sind diese Rezepte umgesetzt worden, die durchgegeben wurden. Und dann gab es noch, weil es ein Radio ist und man die Werke nicht sehen konnte, gab es einen Chor, der die Werke dann gesungen hat. Und das hat dazu geführt, dass Werner, der jetzt vor mir sitzt, mitten in der Nacht nochmal in den Sender kam und sagte, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, da muss ich jetzt mal gucken, was da los ist.
Daran erinnere ich mich gar nicht mehr.
Ja.
So viel
zum Wirken von Kunst. Ja. Wenn dann einer der entscheidenden Köpfe des Senders nochmal aus dem Bett steigt, weil er denkt, irgendwie, da wird sein Sender umgekrempelt oder auf den Kopf gestellt, um zu gucken, was da eigentlich los ist. Weil das zu Hause vor dem Lautsprecher, vor dem Äther nicht mehr aushält.
Das halte ich für eine stark überinterpretierte.
Ich weiß nicht, was bei dir los war, dass du noch mal aus dem Bett aufgestiegen bist, nachdem du schon den ganzen Tag fürs FSK gearbeitet hattest, dass du noch mal in den Sender gekommen bist um 11:30.
Mich interessiert mehr als mein eigener Kram hier in dem Laden. Das nur so nebenbei. Da gab es eine Geschichte mit Hütern.
Ja.
Was war das?
Das Jubiläumsprojekt der No Room Gallery war der Hamburger Hutladen. Da habe ich Künstler, die ich in meiner Zeit in Hamburg wichtig fand, die mir aufgefallen sind, mir Fragen aufgeworfen haben, gefragt, ob sie ihre künstlerische Praxis in eine tragbare Kopfbedeckung übersetzen könnten. Das waren jetzt wohlgemerkt nicht unbedingt Künstler, mit denen ich bis dahin schon zusammengearbeitet hatte, auch. Aber es waren eben nicht explizit Künstler der Galerie, sondern Künstler, die mir aufgefallen waren. Haben dann meistens eine Kopfbedeckung, die ihrer künstlerischen Praxis entspricht, entwickelt. Und ich bin mit diesen in Anführungsstrichen Hüten dann vornehmlich bei Kulturveranstaltungen, aber manchmal auch im Alltagsleben durch die Gegend gelaufen.
Zum Ende hin, aber wir lassen uns vielleicht noch mal 5 Minuten. Kommen wir auf deine aktuelle Kopfbedeckung.
Das ist ja eine Fortsetzung des Hutladens.
Kommen wir auf deine aktuelle Kopfbedeckung. Ja. Intuitiv habe ich schon gedacht, das passt doch irgendwie zusammen. Aber jetzt wollen wir vielleicht noch mal Bezug nehmen auf das, was wir gehört haben zu den Kürzungen. Du hattest das ja in 3-4 Sätzen schon mal skizziert, was das bedeutet. Mittels dieser Kürzungen werden sowas wie eine produktive kulturelle Szene aus ihrem urbanen Umfeld quasi herausgelöst. Sie werden entweder gezwungen, irgendwo am Fließband zu arbeiten oder am PC, bleibt keine Zeit mehr, oder sie wechseln die Stadt. Oder den Ort.
Also das ist, es hat sich sowieso, also jetzt im Bereich bildender Kunst, hat sich das sowieso schon verändert durch die Wandlung der Studienordnung. Man studiert, als ich studiert habe, hat man so zwischen 5 und 10 Jahren, manche sogar noch länger studiert. Jetzt gibt es eine relativ strikte Studienordnung, dass man erstmal 3 Jahre studiert für den Bachelor, dann vielleicht noch 2 Jahre ranhängt für einen Master. Studenten fangen früher an, weil sie auch schon nach 12 Jahren Abi haben. Als ich studiert habe, haben die meisten so mit 22, 23 angefangen. Da sind jetzt viele mit ihrem Bachelor schon fertig. Weil ich hatte auch noch Zivildienst und sowas.
Das kommt ja auch alles wieder.
Das verändert eine ganze Menge. dann durch dieses doch sehr regelhafte, durchnormierte Bachelorstudium gibt es auch eine andere Haltung bei den Studenten, was sich bis ins Kunststudium zieht. Also bei allen, da sind ja alle Studiengänge davon betroffen, dass Studenten im Schattenstudium alle Management studieren. Wie kriege ich mit wenig Aufwand viele Credit Points, die ich am Ende brauche, um Abschluss zu machen? Und diese Fragestellung gab es früher beim Kunststudium gar nicht. Und als ich mal so rumgefragt habe, wo bleiben jetzt eigentlich die Absolventen, wurde mir gesagt, die geben sich 2, maximal 3 Jahre, um zu gucken, ob sie mit ihrer Kunst irgendwie Fuß fassen können, im Markt eher. Und wenn sie das nicht schaffen, studieren die danach nochmal was Richtiges.
Ja, was Richtiges alleine.
Also was eben dazu führt, dass die Szene einfach auch ausdünnt. Und die Szene dünnte im Augenblick, ist es nicht mehr so stark wie vor 7 bis 7 Jahren. Da war es da schon so eben, dass Studenten direkt nach dem Studium nach Berlin gegangen sind, weil das deutlich attraktiver war, auch weil es da mehr Förderungen gab. Aber auch, weil es vor allen Dingen attraktiver war und zum Teil haben die sogar während des Studiums schon in Berlin gewohnt und sind dann wie ihre Professoren im Semester 6, 7 Mal nach Hamburg gekommen für 2, 3 Tage.
Ist der Kulturpolitik in Hamburg zu entnehmen, dass man was anderes will?
Da muss man die Kulturpolitiker fragen.
Deiner Beobachtung, ne?
Also es gab letztes Jahr eine schöne Inszenierung im Kulturausschuss, wodurch, glaube ich, durch eine kleine Anfrage, eigentlich genau diese Frage, aber initiiert vom Clubkombinat, gab es irgendwie diese Frage Räume für die Kunst. Und dort haben 20 bis 25 Initiativen ihre Probleme in einer öffentlichen Anhörung vorgestellt. Und das war eins der interessantesten Theaterstücke der letzten Spielzeit.
Gibt es da ein Video von?
Das wird aufgezeichnet.
Audioaufnahme?
Es wird aufgezeichnet. Ich habe keine Audioaufnahme. Gibt es eine Verzögerung von ein paar Wochen normalerweise und dann gibt es eine Befragung und eine Antwortrunde des Senats mit dem Kulturausschuss oder dem Senator und des Kulturausschusses. Und ich sag mal so, dieser zweite Teil hatte dann eigentlich keinen theatralen Wert mehr. Und aber auch der Kern, das müsste man sich jetzt im Einzelnen nochmal angucken, der Kern der Frage, will man künstlerische Arbeit in Hamburg, ist jetzt nicht beiseite geschoben worden. Aber ich konnte es auch nicht richtig ablesen, dass man da die richtigen Hebel hat. So, im Endeffekt fiel da so ein bisschen auf, das ist an der Schnittstelle zwischen künstlerischer Produktion, Kulturpolitik, Kulturbehörde und Stadtentwicklungsbehörde. An diesen Schnittstellen fehlen Vermittler im Endeffekt. Das ist da so ein bisschen rausgekommen. Man hat das immer auch so ansatzweise benannt, aber hat eigentlich nicht die Konsequenzen gezogen, dass man an der Stelle Vermittler einsetzt.
Bei der Innenbehörde werden sofort Stellen geschaffen, wenn Polizei sagt, wir haben hier ein Problem.
Ja, kann ich jetzt nicht, weiß ich nicht, das ist jetzt auch noch eine andere. Also die Frage wurde da direkt auch aufgeworfen, ne? Will man Künstler in der Stadt? Und da war es jetzt so, da habe ich dann nochmal eine andere Position, da war es dann eben so Räume für die Kunst. Und ich würde ja sagen, also jetzt bezogen auf Novum Gallery, die nutzt auch natürlich immer wieder Räume, aber ganz unterschiedliche Räume und schafft teilweise aber auch Räume oder schafft relationale Räume, aber durchaus auch nutzt auch dreidimensionale Räume und mietet auch mal was an. Eigentlich muss man bei Kunstproduktion nicht ausschließlich jetzt irgendwie daran denken, so wo sind jetzt Räume, sondern man kann auch anders Kultur produzieren. Und Räume sind auch erstmal da, da ist eigentlich auch wieder ein Vermittlungsproblem.
Ja. So, jetzt haben wir noch 6 Minuten.
Ja.
Du hast eine Fortsetzung der Hutproduktion und bist zu Kartons übergegangen.
Nein, bei den Hüten war es eben so, dass andere Künstler Objekte gemacht haben, die ich auf dem Kopf tragen konnte. Und die habe ich eigentlich auf dem Kopf getragen, bis zu 5-mal in der Woche. Es gab eine Lagerform, die 2-mal öffentlich war. Einmal ein Schaufenster in der Marktstraße im Karoviertel für, glaube ich, 6 Wochen. Ungefähr und einmal für ein halbes Jahr eine Lagerform in der Kunsthalle bzw. in der Galerie der Gegenwart im Untergeschoss, ein Regal, wo die Hüte alle gelagert waren. Und dort habe ich dann Hüte abgeholt und aufgesetzt und bin damit durch die Kultur gelaufen. Und das aktuelle Projekt Boxing the City schließt daran an. In diesem Fall habe ich aber ein relativ einfaches, minimalistisches Objekt gebaut, was jetzt, und zwar 6 aufeinander gestapelte weiße, leere Kartons. Also, und diese werden von Hamburgerinnen jetzt über den Sommer durch Hamburg getragen. Also ich habe was gemacht, jetzt tragen andere. Letztes Mal haben andere was gemacht und ich habe es getragen. Das Tragen der Kartons, das ist kein unwesentlicher Bestandteil, ist es einmal, dass das jeder machen kann und dass das Tragen honoriert wird mit bis zu 240 Euro am Tag mit 30 Euro pro Stunde.
Wie der Zufall das will, habe ich am Wochenende, du hattest mir ja den Stapel der Kartons schon mal gezeigt, habe ich das gesehen und gedacht, das wirkt wie Paketbotinnen.
Die Kartons, der Stapel Kartons ist erstmal eine Projektionsfläche. Ich habe schon den Eindruck, dass das vielen auffällt, dass sie gucken, teilweise gucken die wie Kinder, wundern oder freuen sich, stellen und fragen sich auch, was ist das? Dann in der nächsten Stufe projiziert man was drauf, was das sein könnte. Manche kommen auch an und fragen, was ist das? Und dann gibt es einen Austausch, Gespräche und dann werden die Kartons und der Bereich um die Kartons herum eigentlich zu einer Bühne. Und es gibt einen Austausch. Gleichzeitig ist es eigentlich so, wenn es um die Funktion geht, liefern diese Kartons sich selber aus. Also die weißen leeren Kartons, die von Hamburgerinnen durch Hamburg getragen werden, bewerben das Tragen von Kartons, weißen leeren Kartons in Hamburg. Also jeder kann diese Kartons tragen und wird dafür dann auch honoriert.
Hast du...
Das passiert bis zu 100 Mal in diesem Sommer.
Hast du einen Vertrag mit DHL?
Nee, ich habe einen Antrag gestellt bei der Kulturbehörde. Eine Kommission hat das ausgewählt, eine Kunstkommission oder ein Gremium der Kunstkommission hat das ausgewählt. Als Kunst im öffentlichen Raum für dieses Jahr und da gibt es dann einen Zuwendungsvertrag.
Ja. Naja, die Frage war ja nicht so ernst gemeint, wie du sie
auch machst. Die war ein bisschen albern.
Auf die Das freut mich sehr.
Ja.
In diesen Zeiten albern sein ist eine gewisse Wohltat.
Ja.
Vielleicht macht das Sinn, dass wir nochmal sagen, wie man sich beteiligen kann.
Ja, also wer selber einen Stapel weißer leerer Kartons durch Hamburg tragen will, also die holt man morgens bis 10 Uhr ab und bringt sie bis 18 Uhr wieder zurück.
Wohin?
Bespricht man dann, wenn es soweit ist. Aber an einem zentralen Ort in der Innenstadt. Und wer das machen möchte, schickt eine Mail an boxingthecity@noroomgallery.com. Mhm. Also Boxing the City in einem Wort und No Room Gallery, also Nein Raum Galerie auf Englisch in einem Wort und Gallery auf Englisch mit Doppel-L-E-R-Y.com.
Und was ist Boxing in the City?
Nee, Boxing the City. Nicht in the City schwingt damit, aber es schwingt auch mit eigentlich in der Stadt was bewegen, mit der Stadt in Kontakt zu kommen. Es gibt eine Instagram-Hashtag, unter dem man sich das Projekt auch angucken könnte. Der war belegt durch eine mexikanische Boxerin und, weiß ich nicht, irgendein Musiker, der einmal was hochgeladen hat. Die haben da ein anderes Verständnis von gehabt. Für mich ist das jetzt eben die Box, also das englische Wort für Karton, der in der Stadt sich mit der Stadt austauscht. Der Stapel Kartons ist ja eigentlich auch eine Raumname, ein Raumkörper, und der stellt sich ins Verhältnis zu anderen Raumkörpern in der Stadt und schafft wieder Räume bis zu den relationalen Räumen, wo Menschen sich dann vor den Kartons austauschen.
Jan Holtmann war zu Gast im Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen.
Und freut sich über Mails an boxingthecity@noroomgallery.com.
Vielen Dank, Jan. Wir sehen uns auf der Straße.